Ob wir es wollen oder nicht, immer lauter klopft das Jahr 2025 an unsere Lebenstür. Zuvor dürfen wir uns allerdings noch erinnern. Heute beginnt die Adventszeit. Das bedeutet, wir denken daran, an dieses geheimnisvolle Wunder, Gott selbst wird Mensch. Er macht sich klein, verletzlich, angreifbar, um unseretwillen. Und diese Adventszeit, sie findet ihren Höhepunkt an Heiligabend, wo wir das feiern, die Geburt unseres Erlösers. Jesus Christus gekommen in dieses Chaos dieser Welt, in all den Zerbruch und all die Schande und all den Krieg und all die Gewalt, aus einem einzigen Grund, aus lauter Liebe zu dir und mir. Der Apostel Paulus hat genau das auch immer und immer und immer wieder verkündigt. Seinen Herrn Jesus Christus. Was er getan hat, was es ihn gekostet hat, welchen Preis er bezahlt hat, wie groß seine Liebe und seine Geduld und seine Barmherzigkeit ist zu jedem Menschen. Aber der Apostel Paulus hat diesen Aspekt auch immer wieder verbunden mit einem Element, das uns heute mehr und mehr verloren geht. Dass wir heute immer weniger verkündigen. Es ist die Tatsache, dass Jesus vor 2000 Jahren als Erlöser kam, der einst aber wiederkommen wird als Richter. Das gehört zusammen. Und in der Verkündigung des Apostels Paulus begegnet uns das immer wieder sehr stark und sehr deutlich. Einen dieser Texte wollen wir uns heute Morgen ansehen. 2. Timotheus 4. 2. Timotheus 4, ich lese zunächst die Verse 1 bis 4, hier steht geschrieben. So ermahne ich dich inständig vor Gott und Christus Jesus, der richten wird die Lebenden und die Toten. Und bei seiner Erscheinung und seinem Reich predige das Wort. Stehe dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit. Weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihrem eigenen Begehren werden sie sich selbst Lehre aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken, und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Seinen zweiten Brief an Timotheus, seinen Schüler, schließt der Apostel Paulus mit einer Ermahnung. Schon der erste Vers, den wir gehört haben, hat es in sich. Ich ermahne dich inständig, ganz dringend heißt das, vor Gott dem Vater und Jesus Christus dem Sohn. Und hier folgt dieser entscheidende Zusatz, der richten wird die Lebenden und die Toten. Wenn er erscheint in Kraft und Herrlichkeit und Majestät, begleitet von all den Engeln, die ihm dienen. Niemand wird dieses Ereignis verpassen, so sagt es die Bibel, wenn Jesus Christus erscheint und seine Königsherrschaft endgültig aufrichten wird. Ich ermahne dich bei der Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus und seinem Reich, predige das Wort. Stehe dazu. Wann immer es ist, ob frühmorgens oder spätabends, tue genau das, lass nicht nach, gib nicht auf. Ihr Lieben, ich habe hier etwas für mich entdeckt. Ich glaube, diese Ermahnung, sie gilt auch uns. Zeit oder Unzeit zu nutzen, um Menschen das Evangelium nahezubringen, um Menschen zu Jesus Christus einzuladen. Das hieß in meinem Fall völlig egal, ob das um 7:30 Uhr morgens ist, wenn ich die Kinder in die Schule bringe, oder ob das um 21 Uhr ist, wenn ich noch einmal mit dem Hund rausgehe, spielt überhaupt keine Rolle. Wenn ich Menschen sehe und der Heilige Geist mir aufs Herz legt, nutze diese Möglichkeit, dann sollte ich sie nutzen. Nun, ich komme nicht umhin, euch zu gestehen, dass ich etliche Gelegenheiten in der Vergangenheit ausgelassen habe. Und ich finde das, je länger ich darüber nachdenke, desto dramatischer, denn Jesus, er kommt wieder, so steht es geschrieben, und wir wissen nicht wann. Es kann im Grunde jederzeit soweit sein, und genau deshalb ist es doch so dringend. Genau deshalb ist es doch so wichtig, dass das Evangelium ausgeht in die Welt. Und Timotheus wird ermahnt, tue das zur Zeit oder zur Unzeit. Dann folgen drei Formulierungen, die uns heute vielleicht nicht so schmecken. Ich sage es mal ein wenig salopp. Weise zurecht, drohe und ermahne. Worte, die man in unserer Zeit nicht so gerne hört, aber tatsächlich, die Luther-Übersetzung hat den Sinn des Griechischen sehr gut getroffen. Das erste Wort, zurechtweisen, könnte man auch übersetzen mit untersuche, widerlege, verwerfe, beschäme, überführe. Und, aber hier sind sich die Sprachwissenschaftler nicht einig, es könnte sogar noch deutlicher und etwas negativer übersetzt werden mit beschimpfe oder schmähe. Nun, ich gehe nicht davon aus, dass der Apostel Paulus so weit gehen wollte, aber das Wort zurechtweisen trifft es sehr wohl. Weise zurecht. Wenn du Menschen siehst, die auf Abwegen sind, dann scheue nicht davor zurück, sie auch deutlich darauf hinzuweisen. Das heißt nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, das heißt auch nicht mit dem Finger auf sie zu zeigen, ihnen aber doch nahezulegen, der Weg, den du beschritten hast, ist nicht nach Gottes Sinn. Du lebst in Schuld, in Sünde und du musst umkehren. Weise zurecht. Drohe. Auch hier ist der Sinn sehr gut getroffen. Ahnden, strafen, gegen etwas oder jemanden eifern, tadeln oder etwas vorwerfen. Oh, auch das dürfen wir tun, ob es uns passt oder nicht, ob es den Menschen um uns herum passt oder nicht. Wir dürfen auch einmal drohen. Es ist wichtig, gerade in diesen letzten Tagen, in dieser letzten Zeit, ich bin davon überzeugt, wir leben in der letzten Zeit, ohne mich dazu hinreißen zu lassen und darüber zu spekulieren, wann unser Herr Jesus wiederkommt. Aber ich glaube und hoffe und bete dafür, dass es sehr bald sein wird. Und es ist wichtig, dass die Menschen das merken. Noch hast du die Chance, umzukehren. Noch kannst du dein Leben Jesus übergeben. Und dann die Ermahnung. Das könnte man tatsächlich etwas schwächer übersetzen. Ermahnen heißt es auch wörtlich im Griechischen. Es kann auch auffordern heißen, bitten oder sogar trösten und stärken. Hier merkt ihr, der Apostel Paulus, er vereinigt eigentlich alles in diesen drei Ausdrücken. Er will auf Menschen zugehen und dann mit aller Geduld und Lehre. Das ist, glaube ich, einer der entscheidendsten Aspekte in diesem Vers. Die Geduld, die dabei auch zum Ausdruck kommen soll. So deutlich unsere Worte gewählt werden sollen und auch manchmal gewählt werden müssen, es soll geduldig geschehen. So wie unser Gott Geduld hat mit uns, so sollen wir auch Geduld haben mit unseren Mitmenschen. In 2. Petrus 3 steht geschrieben, dass der Herr die Verheißung nicht verzögert, die Verheißung seines Kommens nicht verzögert, sondern er hat Geduld. Er hat Geduld und will nicht, dass jemand verloren gehe. Der einzige Grund, dass unser Herr Jesus Christus bisher noch nicht wiedergekommen ist, ist die Liebe Gottes zu den Menschen und seine Geduld mit ihnen. Weil er möchte, dass noch so viele wie möglich gerettet werden. Und so wie diese Geduld und Liebe Gottes zum Ausdruck kommt uns gegenüber, so soll sie auch von uns zu anderen Menschen ausstrahlen. In Geduld und Lehre. Das heißt, wieder der Aspekt der Deutlichkeit. Die Verkündigung des Evangeliums. Wer ist Jesus Christus? Können wir das erklären? Wenn uns jemand fragt, können wir Rede und Antwort stehen? Wer ist Jesus? Oder drucksen wir dann herum? Wenn dich nachher auf der Straße jemand ansprechen würde, was praktisch vermutlich nicht vorkommt. Die Menschen kommen nicht einfach auf uns zu und fragen uns, wer ist Jesus? Sie sehen uns ja uns meistens gar nicht an, dass wir gläubig sind. Aber wenn es vorkommen würde, könntest du Rede und Antwort stehen? Wüsstest du, was du sagen sollst? Wer Jesus ist? Und was er getan hat? Das ist wichtig. Dass wir wissen, zur Zeit und zur Unzeit, den Menschen nahezulegen, wer Jesus Christus ist. Denn er ist der einzige Weg zu Gott. Es gibt keinen anderen. Und Paulus fügt an, es wird eine Zeit kommen, da werden sie die heilsame Lehre nicht mehr ertragen. Das heißt, die heilsame Lehre des Wortes Gottes, das, was zur Freiheit dient, durch unseren Herrn Jesus Christus. Er, der die Wahrheit ist, der sagt es im Johannesevangelium, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit, sie wird euch frei machen. Und er selber ist diese Wahrheit. Das heißt, wer Jesus erkennt, der darf in die Freiheit von Schuld. Aber viele Menschen, gelobt sei Gott, erleben es auch ganz praktisch, Freiheit von Süchten und Ängsten und Problemen aller Art. Jesus schenkt Freiheit. Aber der Umkehrschluss, er trifft genauso zu. Wo Jesus nicht ist, da leben Menschen in Unfreiheit und Gebundenheit. Sie mögen das erkennen oder nicht. Sie mögen das wahrhaben wollen oder nicht. Es bleibt eine Tatsache. In den Herzen, in denen Jesus nicht regiert, da ist Unfreiheit und Gebundenheit. Und da ist auch manchmal das Treibenlassen mit dieser Welt. Paulus bringt es hier sehr klar auf den Punkt. Oder eigentlich nicht nur manchmal. Vermutlich sogar in den allermeisten Fällen. Ich tue, was ich will, was mir gefällt. Und ich höre noch nur noch auf diejenigen, die mir das immer und immer wieder bestätigen. Ein Schlagwort unserer ach so modernen Zeit lautet, du bist, was du fühlst. Das ist einer der fatalsten Sätze, den es jemals gab. Du bist, was du fühlst. Und bitte versteht mich nicht falsch, ich bin weit davon entfernt, despektierlich über andere Menschen zu reden. Das werdet ihr nie erleben, niemals. Ihr werdet nie erleben, dass ich respektlos über andere Menschen rede. Und ich weiß und ich kenne Beispiele, wo Menschen schwer zu kämpfen haben mit ihrer Identität und Depressionen. Aber ich bin auch davon überzeugt, unsere Gesellschaft und der Irrsinn, den wir heute erleben, der trägt dazu bei, dass noch mehr Menschen verwirrt werden. Und noch mehr Menschen nicht wissen, wer sie sind und sein könnten in Jesus Christus. Der Wahnsinn, den unsere Gesellschaft uns suggeriert, in jedem Film mittlerweile und in jeder Fernsehserie und in jedem Buch und an jeder Ecke, in jedem Unternehmen, selbst Fußballspieler müssen mittlerweile diese Regenbogenbinde tragen. Und sie müssen, wenn sie das nicht tun, werden sie bestraft und kriegen Strafen vom Verein. So weit ist es gekommen. Und ich will gar nicht wissen, wie viele unserer Kinder und Kindeskinder darunter leiden werden, unter diesem unbarmherzigen Voranpushen dieses Wahnsinns. Wir sorgen dafür, wir selbst, dass unsere Kinder und Kindeskinder eines Tages nicht mehr wissen, wer sie sind. Weil wir lieber den Fabeln glauben. Und noch einmal, ich sage das deutlich. Es gibt schlimme Schicksale und ich habe mit Menschen gesprochen. Ich bin weit davon entfernt, den Stab über diesen Menschen zu brechen. Das steht mir nicht zu. Aber ich werde auch nicht schweigen über das, was unsere Gesellschaft tut. Sie werden die heilsame Lehre nicht ertragen. Sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Von der Wahrheit, von Jesus abgewendet, sich den Fabeln zugekehrt. Und es gibt eine Stelle im Römerbrief, Kapitel 1, auch von Paulus geschrieben, und da sagt er, Gott hat sie dahingegeben. In alles Mögliche, schändliche Begierden und Leidenschaften, aber auch in das Trachten ihres Herzens, ob das Diebstahl ist oder Lästerung oder Mord, Gott hat sie dahingegeben. Das ist einer der dramatischsten Sätze der ganzen Bibel. Und das bedeutet nicht, dass Gott dich nicht liebt. Gott liebt dich von ganzem Herzen. Es bedeutet auch nicht, dass Gott nicht will, dass du gerettet wirst. Gott will von ganzem Herzen, dass du gerettet wirst. Aber es kommt der Tag, an dem Gott den freien Willen, den er dir verliehen hat, respektiert und er sagt, du darfst gehen. Und er gibt dich dahin. Du willst nicht auf die Wahrheit hören. Du willst glauben, was die Gesellschaft dir einflüstert. Du darfst gehen. Und Gott gibt sie dahin. Du aber sei nüchtern in allen Dingen, leide willig, tu das Werk eines Predigers des Evangeliums, erfülle redlich deinen Dienst. Denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Hinscheidens ist gekommen. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. In all dem, was auf Timotheus zukommt, ermahnt der Apostel Paulus ihn, nüchtern zu bleiben und willig zu leiden. Paulus macht seinem Schüler hier nichts vor. Oh, es kommen schwere Zeiten auf dich zu und es wird immer schlimmer werden. Und bleibe nüchtern und aufmerksam und wachsam. Wappne dich und leide willig. Ist das nicht interessant, wie deutlich der Apostel Paulus das formuliert? Es gibt Tendenzen schon seit längerer Zeit, ganz besonders stark auch in den USA, des sogenannten Wohlstandsevangeliums. Glaube nur richtig. Und du hast immer genug Geld auf dem Konto, wirst nie arbeitslos sein, wirst immer gesund bleiben. Und wenn du mal krank wirst, wirst du schnell wieder gesund werden. Du musst nur stark genug vertrauen. Das ist Irrlehre. Das ist genau eine dieser Fabeln, die der Apostel Paulus hier angreift. Nirgendwo ist uns das zugesagt, weil wir an Jesus glauben, immer gesund zu bleiben oder immer reich zu sein. Nirgendwo. Sondern ganz im Gegenteil, Jesus sagt seinen Jüngern im Johannesevangelium, haben sie mich verfolgt, werden sie auch euch verfolgen. Hat der Meister gelitten, warum sollte es den Schülern besser gehen? Nun, ihr Lieben, das ist Tatsache. Und Paulus sagt, wenn dir das widerfährt, leide willig, was auch immer kommt, leide willig für deinen Herrn Jesus Christus. Auch der Apostel Petrus unterstreicht das. Es ist im Grunde ein Privileg für den Herrn zu leiden. Und viele unserer Glaubensgeschwister auf der ganzen Welt erleben genau das. Und ehrlich gesagt, ich möchte nicht mit ihnen tauschen. Sie erleben genau das. Und trotzdem leiden sie willig. Wenn ich die Berichte lese, die Open Doors immer wieder veröffentlicht, wie mutig diese Christen leben und sterben, dann beeindruckt mich das zutiefst. Sie haben das verinnerlicht. Leide willig, es ist ein Privileg. Möge der Herr uns die Kraft schenken, wenn es auch für uns eines Tages in diesem Land schlimmer wird, als es bisher ist. Und ich glaube, dieser Tag, er kommt. Leide willig und tu das Werk eines Predigers des Evangeliums. Im Griechischen steht hier ganz einfach eines Evangelisten. Es gibt verschiedene Ämter in der Gemeinde. Es gibt die Hirten, die Lehrer, die Apostel, die Propheten und dann eben die Evangelisten. Und hier wird Timotheus besonders dazu ermahnt, diese Gabe, die ihm verliehen ist, einzusetzen, weil eben die letzte Zeit ist. Und weil es für Paulus nichts Dringenderes gibt, als dass Menschen von Jesus hören. Jesus, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus, der Einzige, der deine Schuld nehmen kann, die Last, die dich niederdrückt. Nur Jesus kann das. Tu diesen Dienst des Evangelisten, der den Menschen erzählt, wer Jesus Christus ist, welche Macht er hat, dass der Weg zu Gott frei ist, wenn du zu ihm kommst. Und erfülle deinen Dienst redlich. Und dann kommt ein trauriger Abschnitt. Ich werde schon geopfert und die Zeit meines Hinscheidens ist gekommen. Paulus wählt hier zwei wunderbare Bilder, die im Griechischen oder im Deutschen, hier in der deutschen Übersetzung gar nicht so stark zum Ausdruck kommen. Das ist ein wenig schade. Er spricht zunächst einmal davon, ich werde als Trankopfer ausgegossen. Das ist das Bild, das er hier verwendet. Und das Spannende ist, das Trankopfer ist, man könnte es so formulieren, gar nicht das eigentliche Opfer gewesen, sondern es wurde sozusagen über das eigentliche Opfer ausgegossen. Und das Bild ist insofern gewaltig, finde ich, weil Paulus dadurch im Leben und im Sterben deutlich macht, wem er gehört und wem er Ehre machen will. Das eigentliche Opfer ist mein Herr Jesus Christus. Und ich werde nur zu seiner Ehre über ihn vergossen. Mein Leben und Sterben dient nur dazu, seinen Namen noch größer zu machen. Das ist das Ansinnen des Apostels Paulus. Hier geht es nicht um Selbstlob und Selbstbeweihräucherung. Hier geht es ihm nur um Jesus. Selbst mit diesem Bild weist er nur auf seinen Herrn hin und auf die Größe dessen, was Jesus getan hat. Dann das zweite Bild. Die Zeit meines Hinscheidens ist gekommen. Im Griechischen bedeutet das Wort so viel wie die Taue lösen, die Anker lichten, könnte man sagen. Paulus weiß also die Zeit, dass sein Lebensschiff vom Ufer gelöst wird und in die Ewigkeit segelt, die ist gekommen. Aber es ist interessant, so traurig dieser Abschnitt für uns vielleicht klingt, Paulus macht das im Grunde gar nichts aus. Paulus weiß genau, wohin er geht, er hat keine Angst vor dem Tod. Es ist nicht das große Dunkel und das große Unbekannte, das auf ihn wartet, ein undurchdringlicher Nebelschleier und man kann nichts erkennen. Nein, Paulus weiß genau, da wartet jemand auf mich, nicht Petrus in der Himmelspforte, nein, der Herr selbst, er erwartet mich. Und die Frage ist, hast du Angst vor dem Tod? Ihr Lieben, es gibt keinen Grund für Nachfolger Jesu Angst zu haben vor dem Tod. Über die Art und Weise unseres Sterbens, darüber können wir reden. Davor dürfen wir Angst haben. Nicht jedem von uns wird es vergönnt sein, friedlich einzuschlafen. Machen wir uns nichts vor. Aber vor dem Tod als solchem brauchst du keine Angst zu haben. Was dich nach dem Tod erwartet, ist ewiges Leben. Hier nur eine Durchreise, sagt die Bibel. Keine bleibende Stadt, sagt die Bibel. Was wirklich bleibt, ist, was Gott vor Zeiten schon denen bereitet hat, die ihn lieben. Was kein Auge und je gesehen und kein Ohr je gehört hat, was Gott bereitet hat, denen, die ihn lieben. Das ist, wonach sich der Apostel Paulus immer gesehnt hat, seit er von Jesus gefunden worden ist. Er sagt im Philipperbrief, ich weiß nicht, was besser wäre, zu leben oder zu sterben. Ich lebe eigentlich nur noch um euretwillen, schreibt er der Gemeinde, um euch aufzubauen und zu trösten und euch noch zu lehren. Eigentlich wäre es viel schöner, beim Herrn zu sein. Und dieser Wunsch, er wird ihm hier erfüllt. Im 2. Timotheusbrief, es steht kurz bevor. Paulus wird im Jahr, so sagen es außerbiblische Geschichten und Erzählungen, im Jahr 67 nach Christus in Rom unter Kaiser Nero durch das Schwert sterben. Als Märtyrer. Und er weiß das hier und das ist nicht mehr weit entfernt bei der Abfassung des Timotheusbriefes. Hier liegen nur wenige Wochen bis Monate dazwischen, nehmen Forscher an, dass der 2. Timotheusbrief im Jahr 67 geschrieben worden sei. Manche sagen 65, dann wären es noch 2 Jahre. Aber Paulus spürt genau, ich darf gehen nach Hause. Und das macht ihm keine Angst. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Ich weiß nicht, ob ihr den Film oder das Buch Ben Hur kennt. Wenn nicht, ich lege euch das aufs Herz, es ist Weltliteratur, lest einmal dieses Buch. Und da geht es auch um unseren Herrn Jesus Christus. Immer wieder kommt Jesus vor mit den Wundern, die er getan hat. Und am Ende wird die ganze Familie heil und erlebt Vergebung der Schuld und zusammen, sie finden wieder zusammen. Weil Jesus sein Blut vergossen hat. Eine wunderbare Botschaft, die durch durch das Buch Ben Hur verbreitet wird. Und in einer neueren Verfilmung, da schließt der Film mit genau diesen Worten aus dem 2. Timotheusbrief. Da kommt dann diese schöne Szene der Familienzusammenführung. Alles ist wieder gut. Nach Jahren der Trennung und des Streits und des Krieges. Und der Film schließt mit diesen Worten. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Und man kann auch das Evangelium durch Filme verbreiten, nicht wahr? Das geht auch. Den guten Kampf gekämpft. Und das wünsche ich uns. Dass wir auch festhalten, so wie Paulus, auch in schwierigen Zeiten, dass wir den Lauf vollenden. Und wir sind nicht alleine. Wir sind zusammengestellt als Glaubensgeschwister, als Brüder und Schwestern im Herrn Jesus. Wir gehören zu einer Familie. So hat es auch Paulus erlebt. Er wurde immer wieder unterstützt. Und Jesus hat ihn festgehalten. Als ich noch etwas sportlicher war und unter anderem Fußball in der Mannschaft gespielt habe, da war das Schwierigste die Vorbereitung auf eine neue Saison. Das war das Kraftraubendste, das es gab. Wochenlang, fast jeden Tag Training, Joggingläufe, Intervallläufe, Berge rauf, sprinten und wieder runtergehen und kaum warst du unten angekommen, wolltest du eigentlich zusammenbrechen, aber du musstest nochmal rauf sprinten. Und das Schöne war, wir waren in einer Mannschaft und wir haben uns gegenseitig angefeuert und uns die Schulter geklopft und du wolltest dich eigentlich übergeben, bitte entschuldigt. Und dann kam einer und sagt, Benny, komm, einmal geht noch. Und du bist wieder da hochgesprintet. Hast dir gedacht, wie verrückt bist du eigentlich? Und dann bist du runtergegangen, warst unten angekommen, dachtest, jetzt darfst du nach Hause gehen in die Badewanne. Nein, musstest nochmal hochsprinten. Und wieder kam jemand zu dir und sagte, Benny, komm, einmal geht noch. Und du bist wieder hochgegangen, gesprintet und wieder runtergegangen. Und so ging das weiter. Und wir haben das durchgehalten, weil wir gemeinsam unterwegs waren, als Mannschaft. Und dieses Bild finde ich so schön. Wir sind ein Team durch unseren Herrn Jesus Christus. Er ist bei uns und er verleiht uns durch den Heiligen Geist die Kraft. Aber wir dürfen uns gegenseitig anfeuern, dass wir den Lauf vollenden, dass auch wir die Krone der Gerechtigkeit verliehen bekommen. Das ist doch hoffentlich unser aller Ziel. Ich kann es kaum erwarten, vor Jesus zu stehen und die Sätze zu hören, gut gemacht, treuer Knecht. Ich würde das nie zu mir sagen, aber Jesus sagt es, weil er gnädig ist. Und er gibt die Krone der Gerechtigkeit auch an mich. So schreibt es der Apostel Paulus, sie liegt bereit für alle, die seine Erscheinung lieb haben. Und das wünsche ich uns, dass wir die Zwischenzeit nutzen, dass noch viele Menschen von Jesus hören, jetzt in der Adventszeit. Ich glaube, jetzt bieten sich noch mehr Möglichkeiten als unter dem Jahr. Menschen sind empfänglicher. Noch wissen die Menschen, worum es an Weihnachten geht, die allermeisten. Sie sind in dieser Zeit empfänglicher. Das glaube ich. Und wo der Heilige Geist es vorbereitet, da lasst es uns tun, dass wir mit vielen das feiern dürfen. Jesus, wenn er kommt, er wird uns die Krone der Gerechtigkeit verleihen. Nicht, weil wir so gut sind, sondern weil er so gut ist. Und dann werden wir ewig mit ihm leben. Und darauf freue ich mich von ganzem Herzen und ich hoffe, ihr auch. Gelobt sei unser Herr Jesus Christus in seinem Namen. Amen.